ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Daniel Donskoy. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Noch ein Schluck. So, wir trinken hier ordentlich Wasser. Haben ja auch was vor, ARD Audiothek, 1,5 Stunden so ungefähr mit Daniel Donskoy. Aber eigentlich müssten wir doch Wodka Martini trinken, oder das ist es doch. Signature Drink, sowas. Mhm. Ist es das?
Sehr gerne, aber eher, wenn es dunkel ist. Und ja. Ungern beim Interview, aber sehr gerne Wodka Martini. Immer sehr gerne.
Das ist doch das, was James Bond trinkt. Der trinkt doch, das heißt dann nur Martini, aber das
ja,
ist
wobei Martini, Wodka Martini. Es könnte auch ein Gin Martini sein, man weiß es nicht.
Okay.
Ich kenne Wodka, aber das ist auch nur, das ist eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich trinke den Wodka Martini, da kommt normalerweise Wermut rein, also irgendein
genau, Wermut und Wodka.
Genau. Und dann Oliven.
Gerührt oder geschüttelt.
Genau, und ich mache es gerne mit Olive. Aber ganz ehrlich, ich trinke ihn ohne Wermut. Das heißt, was ich eigentlich trinke, ist einfach Wodka on the rocks mit ein bisschen Olivenwasser. Das klingt aber nicht so geil, deswegen sage ich Wodka Martini. Da wirkt man gebildet und Mann von Welt, weißt du? Gib mal Wodka mit ein paar Eiswürfel. Klingt einfach nicht so gut.
Nee, das klingt schon ein bisschen nach Säufer.
Das klingt nach, ja, das klingt kurz vor Alkoholismus, genau.
Genau, und Wodka Martini klingt einfach so, oh, jetzt will er das Bond-Gefühl.
Genau,
jetzt will
genau.
Er so Unsterblichkeit.
Excuse me, could I have a Wodka Martini, please? Thank you.
Nee, jetzt nicht. Aber danke für das erste Geständnis, bevor es richtig losgegangen ist. Daniel Donskoy. Beinahe wäre aus ihm ein kiffender Meeresbiologe in der Südsee geworden. Dann hätte er jetzt vielleicht ein leichteres Leben. Könnte man sich vorstellen, aber wir hätten nichts von ihm und das wäre schade, finde ich. Denn Daniel Donskoy ist nicht nur ein gefragter Schauspieler, Sankt Michael, ist sicher unvergessen bei vielen. Er ist Musiker mit einem coolen Sound, jetzt auch Autor, darüber werden wir sprechen. Daniel Donskoy musste sich mit Brennen, so heißt sein erster Roman, offenkundig was von der Seele schreiben. Was genau, wird er dann hoffentlich erzählen. Schön, dass wir hier zusammensitzen können, obwohl Sie in London leben. Herzlich willkommen, Daniel Donskoy.
Vielen, vielen Dank. Was für eine schöne Anmoderation. Ein kiffender Meeresbiologe.
Ja.
Ob das Leben tatsächlich einfacher wäre, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich nicht.
Nicht?
Steigende Meeresspiegel, Legalisierung von Marihuana, Kommerzialisierung von Marihuana weltweit. Mhm. Es könnte auch schwierig sein.
Könnte auch schwierig sein.
Ja.
Ja. Aber erstmal klingt das ja irgendwie so nach.
Das klingt gut.
Nach super schön.
Absolut.
Ja. Reise gut überstanden, gut geschlafen, schlecht geträumt?
Sehr wenig geschlafen. Sehr wenig, so ungefähr 2 Stunden geschlafen, aus London hergeflogen, in Berlin angekommen. Mich sehr über die Dialekte, den Berliner Dialekt am Kofferband gefreut.
Ja.
Na, aber das ist nicht hier los schon wieder heute Morgen. Da geht mir die Seele auf und jetzt freue ich mich sehr, sehr hier zu sein.
Ja, ich mich auch. Das ist sehr, sehr schön. Ich glaube, vor 3 Jahren habe ich das erste Mal gefragt, ob wir nicht was miteinander machen können. Und jetzt ist es endlich soweit.
Yes.
Und es gibt ein Buch und es gibt inzwischen ja auch viel mehr Musik, als es damals gegeben hat. Also es gibt so viele Themen, über die wir reden können. Aber wenn wir jetzt schon noch mal kurz bei Berlin sind, früher waren Sie auch jünger, da fühlt sich sowieso alles an. Wie schrecklich ist Erwachsensein?
Überhaupt nicht schrecklich. Das ist sehr, sehr schön. Ich genieße sehr meine 30er. Man ist etwas ruhiger, minimalst, also
fühle ich
physisch.
Noch nicht.
Man denkt viel weniger darüber nach, was andere Menschen über einen denken. Das ist ein wunderschöner Zustand. Vor allem, wenn es in der heutigen Zeit, in der man die ganze Zeit damit konfrontiert ist, was Menschen denken, über einen, über sich selbst, vor allem über sich selbst. Und sicherer. In mir. Und das ist ein schönes Gefühl.
Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Sie haben in London und New York Theater gespielt. Sie haben Filme und Serien an verschiedensten Orten der Welt gedreht. Sie haben es in Deutschland in den Tatort geschafft, was ja sowas wie ein Ritterschlag ist. Sie machen mit ganz viel Energie Musik, haben jetzt ein Buch geschrieben. Sind Sie ein rastloser Mensch?
Rastlos ist negativ konnotiert. Mhm. Ich bin ein angetriebener Mensch. Ich bin ein Mensch, der sehr viel Energie hat und zum Glück ein Ventil gefunden hat, was positiv ist, und zwar Kunstschaffung. Mhm. Und da kann ich mich totarbeiten, weil das würde ich wahrscheinlich in jedem Beruf tun, für den ich mich entschieden hätte. Also wäre ich in die Finanzen gegangen, dann wäre ich wahrscheinlich ein halbtoter, kurz zum Herzinfarkt stehender an der Wall Street mit Papierchen wehender Mensch geworden.
Schreckliche Vorstellung.
Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass das nicht aus mir geworden ist. Ich denke immer an Christian Bale. Das war das Erste, was wir genau.
Sowas hatte ich
aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja keine Leute mit Ketten singen. Nein. Deswegen bin ich sehr froh, in der Kunst etwas gefunden zu haben, was mich total erfüllt und mich auch extremst. Es sind einfach Challenges, also sowas, immer etwas Neues, immer auf der Suche, also auf der Suche bin ich vielleicht eher als...
Wonach suchen Sie genau?
Erfüllung? Ich suche nach Sinn, nach dem Erschließen neuer synaptischer Verknüpfungen in meinem präfrontalen Kortex. Ich suche nach, nach Sachen, die mich tatsächlich interessieren und mich etwas fühlen lassen. Ich bin auf der einen Seite ein emotionaler Mensch und auf der anderen Seite vielleicht auch durch viel Überreizung und weil so viel passiert in meinem Leben, ich brauche das Gefühl und dieses Gefühl ist oft in den Extremen. Und natürlich etwas, was du noch nie gemacht hast, dann hast du Angst davor. Und etwas, was du nicht weißt, willst du lernen. Und diese Antriebe des besser sein wollens, klüger sein wollens, weiser, voller, noch emotionaler, noch mehr fühlen, noch mehr erleben. Das ist wie so ein innerer Motor. Ich kann den auch jetzt nicht sehr, sehr gut erklären, wo der herkommt, aber ich glaube, ich bin mit dem geboren worden.
Ja, und hat das auch was mit der äußeren Unstetigkeit, das ist auch wieder so negativ, mit diesem äußeren vielen Hin und Her ihrer Biografie zu tun, in Moskau geboren, in Berlin aufgewachsen, dann mit 12 nach Israel, mit 18 wieder zurück, dann nach London, dann nach New York und jetzt London, zwischendurch aber wieder Berlin. So, ich weiß ja nicht, ob ich habe ja so die
wird einem ja übel.
genau.
Ja, wahrscheinlich. Auf der anderen Seite, was ich dadurch für mich gelernt habe, das ist das Wunderschöne, also das Schöne daran ist, auf der einen Seite, klar, man kann das als rastlos betiteln, als wurzellos vielleicht sogar, wenn man jetzt über Nationalgedankengut zum Beispiel spricht. Und auf der anderen Seite gibt es einem die Chance, sehr mit sich selbst verbunden zu sein. Und das habe ich die letzten Jahre, glaube ich, auch sehr gelernt. Sonst wäre dieses Buch auch, glaube ich, jetzt nicht entstanden. Nochmal zu sehen, okay, woran orientiert sich denn meine Identität meiner selbst? An dem Land, wo ich lebe, an der Stadt, in der ich tanzen gehe, an dem Ort, an dem ich liebe? Oder ist es etwas, was ich in mir finden muss? Und dann kann ich die Freiheit besitzen, egal wo ich bin, mich frei zu fühlen, ohne nach diesem Ankerpunkt zu suchen, der einen sich sicher fühlen lässt, als Mensch, als gesamtes Individuum. Das heißt, ja, es ist zum Teil und bestimmt in der Kindheit nicht einfach gewesen. Und auf der anderen Seite bin ich so dankbar über diesen reichhaltigen Nährboden an kulturellen Einflüssen, an wirklich schwierigen Erfahrungen des Anpassens, des Lernens, des kulturellen Widerstandes manchmal, auch in sich selbst und auch mit der Gesellschaft. Und für diese ganzen Sachen bin ich, dankbar ist vielleicht immer so ein Wort, was man so schnell rauswirft, aber das ist der Nährboden für mein Kunstschaffen. Und deswegen, ohne diese ganzen Sachen, würde ich nicht das machen, was ich heute mache. Und deswegen ist es wahrscheinlich gut so, wie es war.
Mhm. Jetzt kommt noch sowas, was negativ konnotiert ist. Ich merke das schon. Bei mir stand rastlos, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass das natürlich eben auch eine negative Konnotation hat. Und ich habe dann immer gedacht, fürchtet der sich vielleicht auch einfach vorm Ankommen?
Ich bin angekommen. Also ich bin da. Ich bin halt hier. Also das ist so, ich hatte das nie. Dieses Ankommen. Ich weiß nicht, was das bedeutet.
Und auch keine Sehnsucht danach.
Was ist es?
Genau, also das
ist, ich werde das immer auch gefragt nach diesem Ankommen. Und ich frage mich, was, also sagen wir mal so, gesamtgesellschaftlich, wenn man jetzt sagt, okay, dann ist man zur Schule gegangen, vielleicht hat man eine Lehre gemacht oder studiert und irgendwann ist das Ankommen, dann eine Beziehung und Kinder und ein Eigenheim. Und das ist, glaube ich, so immer noch gesellschaftlich gesehen, das ist wie so ein Ankommen.
Mhm.
Ist das Ankommen vielleicht nur was in der Arbeit? Man möchte unbedingt die neue Stelle und man möchte unbedingt Erfolg. Ist der Erfolg das Ankommen? Ist finanzielle Freiheit das Ankommen? Ist vielleicht das Ankommen, all diese ganzen Sachen hinter sich zu lassen und zu sagen, scheiß auf alles, ich gehe danach, wo mein Instinkt mich hinruft? Oder was ist Ankommen? Was ist das? Ich weiß, was ist es für Sie?
Was es für mich ist,
ja.
Ich bin, glaube ich, ein Mensch, der auch so ein bisschen einfach so einen Ort braucht. Das, auch das meine ich.
Also ganz geografisch.
Auch geografisch, ja. Ich bin auch so viel hin und her und merke, dass mir davon irgendwas geblieben ist, was mich jetzt irgendwie sehr klammern lässt. Mhm. Und ich brauche das Gefühl, angekommen zu sein in dem, was ich tue. Also in dem, was ich so täglich mache.
Ja.
Dass ich da nicht so ein Gefühl von Fremdheit entwickle.
Das kann ich zu 100% unterschreiben, ja. Und da also bin ich auf jeden Fall angekommen. Also im Tun.
Wäre es eine richtige Beschreibung zu sagen, eben Kunst ist die Heimat? Für Daniel Donskoy.
Ja. Ich würde es anders. Ich bin richtig nervig heute.
Danke.
Kreative,
ist gut. Wir haben viel Zeit.
Kreative Entstehungsprozesse. Mhm. Da bin ich angekommen. Das ist mein absoluter Lieblingsmoment. Der Moment, in dem man sich etwas vorstellt.
Ja.
Bilder malt im Kopf. Mhm. Etwas imaginiert, einen Satz, ein Wort, eine Idee, einen Gedanken. Den schafft zu formulieren durch einen kreativen Kunstschaffungsprozess und ihn dann zu materialisieren in Form von etwas, was man mit dem Publikum teilen kann. Das ist jetzt ein sehr, sehr technischer Begriff, glaube ich. Aber das ist was, also dieses nur zu Hause, also Kunst könnte man ja auch beschreiben, ich sitze gern zu Hause und male.
Mhm. Malen machen Sie gerade nicht, Sie malen
kann ich überhaupt
quasi
nicht.
Alles andere, aber
würde ich malen können, würde ich malen. Kann ich leider überhaupt nicht. Ich kann nicht mal einen Smiley malen, der irgendwie rund ist.
Ach.
Ja, das geht gar nicht. Ich habe es auch wirklich nie probiert. Ich habe so 2, 3 Sachen, die ich in der Kunst AG in der Schule gelernt habe, wie man in einem Raum eine Perspektive zeichnet.
Ja.
Das ist das Einzige, was ich kann, ist einem viereckigen Gebildnis eine Perspektive zu zeichnen.
Genau, das ist so eine Räumlichkeit, also dass man so schräg verrückt und
genau,
kleiner
genau.
werden lässt.
Das ist das Einzige, ja. was ich irgendwie mit meiner Hand gezeichnet bekomme.
Ein Häuschen
und nicht und das auch schief.
Naja, ein schiefes Häuschen kann auch ein Zuhause sein, wie auch Absolut. Immer. Im Malen kann er offenkundig nicht, aber ansonsten hat Daniel Donskoy ganz unterschiedliche, verschiedene Talente, viele Talente, unterschiedlichste Arbeitsfelder, Ausdrucksmöglichkeiten. Was können Sie womit am besten ausdrücken? Was mit Musik, was auf der Bühne, was schreiben? Das ist ja jetzt auch eine neue Erfahrung gewesen für Sie.
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten.
Sind das unterschiedliche Daniels, die da am Werke sind?
Es sind unterschiedliche Emotionen, wahrscheinlich auch unterschiedliche kulturelle Einflüsse, unterschiedliche Sprachen. Ich spüre das in den Sprachen extrem bei mir. Mhm. Im Spiel auf der Bühne geht es natürlich vor allem nicht um Daniel oder vor der Kamera. Im Idealfall überhaupt nicht.
Mhm. Der ist nämlich dann vergessen. Method Acting muss man ja schon irgendwie was von sich mitbringen.
Ja, ich war ein halbes Jahr in der Lee Strasberg in New York und habe gelernt, dass man nicht alle Traumata, die man in sich trägt, unbedingt für die Arbeit benutzen sollte.
Sehr gut.
Ich arbeite gerne mit der Imagination und stelle mir das lieber vor, als mir jeden Tag vorzustellen.
Das ist auch besser so, wenn man einen Mörder spielen muss.
Ja, oder
Psychopathen.
Psychopathen oder noch, also tatsächlich noch schlimmer. Ich habe letztes, vor 1,5 Jahren in New York auf der Bühne gestanden und der Pianist gespielt und dort die Hauptrolle gespielt, die Adrian Brody-Rolle. Und das war, als der Krieg in Israel begonnen hat, am 7. Oktober. Und wenn man dann jeden Tag Holocaust spielt, und leider nicht nur auf die Imagination zugreifen kann, weil man tatsächlich jeden Tag Angst um seine Familie und seine Freunde hat, dann kippt Schauspiel in was ganz, ganz Ungesundes, weil dann kann der Körper auch gar nicht mehr unterscheiden, was ist real, welche Sorge oder Furcht, die man gerade innerlich spürt, ist imaginiert und was spürt man wirklich. Und natürlich, wenn man seinem Körper über Wochen und Monate in Angstzustände versetzt, hat das dann auch wirklich physische sowie auch psychologische Folgen. Und das ist schwierig. Das ist mir tatsächlich nur einmal so extrem passiert. Aber im Schauspiel vergesse ich mich gern. Das ist schön. Das ist etwas, was ich liebe. Auf der Bühne beim Singen vergesse ich mich auch, aber ich bin sehr ich. weil ich die Musik geschrieben habe oder ein Gefühl konserviere in 3 Minuten Song, 3,5 Minuten. Mhm. Und du bist in einem direkten Austausch mit dem Publikum. Das ist was Wunderschönes, ein Moment der maximalen Emotionalität konserviert in wirklich kurzen Momenten. Und im Schreiben war ich total bei mir, weil die Ruhe. Ich hatte zum ersten Mal seit Jahren, habe ich mir wirklich Ruhe gegönnt und in dieser Ruhe ist ganz viel entstanden und in dieser Ruhe hat es mir auch tatsächlich vielleicht zum ersten Mal im Leben sogar Spaß gemacht, weil ich sonst einfach es nicht mag, wenn es ruhig ist und ich konnte mich konzentrieren plötzlich. Ich hatte wirklich was gefunden, wo die ruhige Seite in mir so gesagt hat, so, ah, okay, das geht auch. Wir können tatsächlich hier 10 Stunden am Tisch sitzen und nicht dabei hysterische Anfälle bekommen. Das war ganz schön.
Das ist sonst der Normalzustand.
Genau, genau.
Wenn nichts passiert.
Genau, absolut.
Dann dreht er feiner durch.
Dann muss ich einfach direkt Extremsport machen gehen. Also wenn ich frei habe, ist normalerweise Surfen, Boxen, Klettern, Rennen, Yoga, Crossfit, irgendwas. Hauptsache, es ist sehr anstrengend und tut weh.
Hauptsache, es ist sehr anstrengend und tut weh.
Wenn man keine körperlichen Schmerzen nach dem Training hat, dann war es kein Training. Vielleicht noch die altsowjetische Methode der Erziehung vielleicht. Sickert in den Vordergrund. Kommt wieder
hoffentlich
raus.
Hört das Omi. Die freut sich dann.
Genau.
Was für Sport machen Sie dann? Ist wirklich so Bandbreite? Oder gibt es irgendeinen Lieblingssport?
Thai-Boxen mag ich sehr gerne.
Warum?
Weil es sehr spielerisch und doch potenziell sehr gewaltsam sein kann und man lernt also natürlich, man macht das im Training, also es ist behutsam und versucht sich nicht gegenseitig die Gesichter kaputt zu schlagen, aber man lernt die Kraft seines Körpers und wie man mit ihr spielerisch umgeht und anders als beim klassischen Boxen geht es beim Thai-Boxen auch durch den kulturellen Hintergrund sehr viel ums Spielerische. Und dann natürlich, es ist sehr, sehr hart. Also wenn man in Thai-Box-Arenen geht, dann kann es dann schon passieren, dass dann, wenn man in der ersten Reihe sitzt, so ein Zahn entgegengeflogen kommt.
Weil die auch berühren Ellbogen, sich dann schon da?
Ja, ja, natürlich.
Aber beim Training
berührt Training man sich? Doch, man berührt sich schon, aber man spart. Also man versucht sich nicht kaputt zu machen.
Aber das Ziel ist schon auch, den anderen kaputt machen?
Oder? Das Ziel ist gewinnen.
Ja, kann man so nett sagen, aber es ist ein Kampfsport.
Es ist ein Kampfsport, absolut. Ja. Also Schmerzen. Absolut.
Ja, wenn es nicht wehtut.
Nein, und Surfen liebe ich auch. Also ich habe dieses Jahr begonnen mit, ich war erst ein paar Wochen in einem Boxing-Camp. Da gab es 2x am Tag 3 Stunden Boxtraining. Und danach war ich 1 Monat surfen. Weil dann habe ich nur auf dem Horizont, das liebe ich beim Surfen zum Beispiel so sehr, weil man ist eins mit dem Wasser. Ich bin ein Riesenfanatiker von Wasser, Meer und Ozean. Ich tauche auch gerne. Und beim Surfen sitzt man einfach zu den wunderschönsten Zeiten, also im Idealfall morgens früh oder kurz vorm Sonnenuntergang, wirklich auf einem Board. Und wenn das Meer gut gelaunt ist, sitzt, kann man da wirklich ellenlang einfach in den Horizont schauen, dabei zuschauen, wie irgendwie unter einem riesen Fische vorbeischwimmen. Man schaut in den Horizont und es ist so schön. Einfach das. Da wäre ich dann doch lieber gern der begierende Meeresbiologe.
Da passiert ja aber dann auch nichts. Da ist ganz ruhig.
Aber da braucht man auch nichts. Weil dann ist man irgendwie kurz in Einklang mit dem Ursprung. Der Ursprung ist die Natur. Und der Ursprung ist irgendwie, das Wasser will nichts von einem, du musst ihm nichts erklären. Der Fisch weiß auch nicht, was du denkst oder wie du heißt.
Es ist ihm auch egal.
Es ist ihm komplett egal. Ich liebe das beim Tauchen, wenn man so runtergeht. Ja. Und dann denke ich mir immer, was denken sich die Fische wohl? Was sind das für strange, komische, prekäre Wesen, die da mit ihren...
Die können nicht mal unter Wasser atmen.
Und dann kommen die hierher und gucken uns
wie
an.
Wie sinnlos sind
ja,
die.
Ja, total.
Ja, die gucken uns an. Ja, und wir gucken zurück. Mhm. Ja, das war ein Exkurs jetzt. Wir waren stehen geblieben bei diesen unterschiedlichen künstlerischen Feldern, auf denen Sie aktiv sind,
ja,
mit den unterschiedlichen Talenten. Und da haben Sie das Stichwort Sprachen gebracht. Gibt es Lebensbereiche, die Sie nach Sprachen trennen? Also Sie sprechen fließend Englisch, Deutsch, Hebräisch, Russisch, lernen Französisch, haben Sie mir vorgestern genau. Abend
das
voll
stimmt,
erzählt.
Das stimmt.
Ja. Gibt's da irgendwie so Arbeiten in Deutsch oder Arbeiten in Englisch, Lieben in, was weiß ich, keine Ahnung.
Auf Französisch natürlich.
Mais
bien sûr.
Das kennen Sie ja. Genau. Das können Sie offenbar noch nicht so lange.
Genau, ja. Nein, lieben auf Französisch, natürlich. Nur. Aber damit es auch cineastisch bleibt.
Ich will die Wahrheit, nicht irgendeine Filmgeschichte.
Russisch ist relativ stark auf mein persönliches Umfeld beschränkt. Wobei das auch nicht ganz stimmt. Jeder Wahrheit hat zwei Seiten. Ich habe auf Russisch gedreht, vor 3 Jahren zum ersten Mal. Aber die Sprachen sind eher nach, glaube ich, emotionalen Zuständen aufgeteilt. Also wenn ich mich, ich fluche sehr, sehr gerne auf Hebräisch, weil es einfach viel, viel schöner hinten aus dem Rachen rauskommt. Wobei sich auf Britisch kann man auch sehr schön fluchen.
Das ist ja dann ganz anders, weil das so ein bisschen hinten rumkommt.
Genau.
Ich finde das ja sehr, sehr schön.
Britisch. Also wenn ich mich unmissverständlich ausdrücken möchte, sehr, sehr klar sein möchte, dann spreche ich Deutsch. Ob in der Arbeit oder im Privaten. Ich kann natürlich nicht im Privaten mit jedem Menschen Deutsch sprechen, weil dann werde ich angeguckt wie ein Brot, wenn ich dann in England anfangen würde, mit meinen Freunden auf Deutsch zu sprechen. Die haben dann Angst vor mir. Russisch ist eher für die Familie, weil ich in meinem Freundeskreis gar nicht so viele russischsprachige Menschen habe.
Und das ist so die Liebe der Großeltern, bei denen sie viel gewesen sind als Kind.
Ich liebe einfach, mir war es ein Bedürfnis, Russisch akzentfrei sprechen zu lernen, auch russische Literatur zu lesen. Und ich trage bestimmt auch irgendwo die Tiefsinnigkeit irgendwelcher russischen DNA-Moleküle in mir. Und deswegen war es mir sehr, sehr wichtig, auch Dostojewski und Tolstoi auf Originalsprache lesen zu können. Und ich wurde wirklich auch als Kind, es wurde mir
nicht empfohlen, sondern nahegelegt.
Nahegelegt, genau.
Um es mal freundlich zu sagen.
Genau so.
Und die strenge russische Klavierlehrerin, die gab es doch auch noch.
Genau, in Form meiner Oma.
Ach, die Oma war die
das
Klavierlehrerin?
Das ist die Oma, genau.
Ach so, okay, ich dachte, es war noch jemand anderer.
Nein. Das wurde schon streng in der Familie gehalten.
Ja, und sind Sie der Oma jetzt manchmal dankbar, dass die damals gesagt hat, du lernst das jetzt aber und jetzt wird es gemacht und du wirst jetzt üben und nicht eben aufhören?
Ja, weil ich als Mensch, für den funktioniert sowas. Also ich war so ein Kind, dem man das machen konnte. Also wahrscheinlich wäre ich ein Kind gewesen, was Lernschwierigkeiten gehabt hätte und man dann in einem Leistungshaushalt aufwächst, hat man es dann eher schwieriger später, wenn man dann das Gefühl hat, man schafft nichts. Aber wenn man Leistung auch erbringt, die von einem oder erbringen kann, die von einem gefordert wird, dann ist das alles nicht so schlimm.
Aber es klang, ich habe irgendwo was gelesen, da haben Sie was über den strengen Klavierunterricht, klang das so wie, Spaß hat es ihm nicht gemacht. Aber er wird jetzt ganz dankbar sein, dass es jetzt so gut kann, dass er Klavier spielt auf der Bühne zum Beispiel.
Ja, absolut. Also ich bin um alles dankbar, was ich mitbekommen habe, um die ganzen Sprachen, die ganzen kulturellen Hintergründe. Also hab ich als Kind gewollt, nach der Schule zu meiner Oma zu gehen, um Klavier zu lernen? Nein.
Nein.
Nein, ganz klar nein.
Aber es gab dann Blini hinterher, nehme ich
genau.
mal an.
Genau. Wollte ich unbedingt nach Israel mit 12, als meine Mutter gesagt hat, nach den Sommerferien, so, wir ziehen um? Nein, wollte ich nicht, mich hat aber keiner gefragt.
Genau. Ja. Aber dann mit 18 sofort wieder nach Berlin.
Einen Tag nach dem Abitur. Ich habe mir vorher noch performativ die Nase durchstechen lassen, um es meiner Mutter zu zeigen. So, und jetzt tschüss. Ich hatte ein Nasenpiercing. Kein Septum auf dem linken Nasenflügel.
Und Mutti fand das nicht so großartig.
Nein, das fand ich wunderbar, dass Mutti das nicht großartig fand. Genau. Das war wunderschön. Das war Balsam für die Seele.
Wenn wir schon dabei sind, was haben Ihre Eltern und Großeltern mit deren Fluchtgeschichte, mit deren biografischem Hintergrund, die alle ordentliche Berufe hatten?
Richtige Berufe hatten.
Was haben die dazu gesagt, als Sie dann gesagt haben, also das mit dem Biologiestudium, was ich mal angefangen habe, das ist jetzt, nein, danke, ich biege jetzt Richtung Kunst ab.
Ja, große ratlose Gesichter. Sorge.
Kann ich aus väterlicher Perspektive gut verstehen, ja.
Ob ich denn nicht weiß, dass die meisten dann Straßenfeger werden. Zitat Ende. Begeistert waren sie nicht. Wenn mein Kind mir heute sagen würde, es will in die Kunst gehen, würde ich erstmal prüfen, ob es Talent hat und dann gegebenenfalls unterstützen. Es ist ein Beruf, wenn es funktioniert, ist das wow. Und ich glaube, oder weiß. Und die Realität ist grausam, wenn man das nicht ausüben kann und keine Möglichkeit hat, damit kein Geld verdient und leidet darunter, dass man nicht gesehen wird. Das ist, ich verstehe, warum Leute, warum Eltern nicht unbedingt wollen, dass die Kinder in die Kunst gehen. Aber es war mir damals, um es auf schön Deutsch zu sagen, scheißegal, das habe ich auch geschrien. Und genau, dann habe ich aufgelegt.
Am Telefon? Sie haben es Ihren
Eltern? Oft. Ja. Zu der Zeit habe ich oft aufgelegt.
Die waren ja in Israel. Ja,
zum klar. Glück, zum Glück. Ja. Von 5000 Kilometern Entfernung kann man noch nicht so viel machen.
Aber die Oma war ja in der Nähe.
Das stimmt.
Aber die hat sich dann nicht getraut. Und Nein. Die war vielleicht auch ganz froh darüber, dass sie ihrer künstlerischen Ader freien Lauf lassen können?
Ich glaube, die waren irgendwann einfach froh, dass ich irgendwas gefunden habe, für was ich brenne, was mir Spaß macht, wofür ich mich begeistere, weil davor war es, ich hatte halt irgendwie nichts. Und dann in Berlin geht es dann ganz schnell, und meine Begeisterung war dann wirklich eher das Berghain. Und das kann man ein paar Jahre machen und hoffentlich dann aber nicht das ganze Leben.
Kann man auch abstürzen.
Genau.
Ja. Aber das ist ein gutes Stichwort. Künstlerischer Erfolg in der Unterhaltungsbranche, der kommt ja nicht einfach nur, weil man Talente hat und gut aussieht, sondern da muss man irgendwann auch richtig hart arbeiten und auch an Stellen weiterarbeiten, an denen es keinen Spaß macht. Wann oder warum, also gab es da sowas wie einen Auslöser, haben Sie entschieden oder gewusst, das will ich jetzt, auch wenn es ganz schwer ist?
Es gab diesen Punkt nicht. Es gab nur den Punkt, dass ich irgendwann, habe ich damit angefangen und dann einfach nicht mehr aufgehört. Ich habe da noch nicht nochmal drüber nachgedacht, ob ich mir jetzt noch was anderes vielleicht hätte überlegen sollen. Ich bin ein instinktgetriebener Mensch. Ich versuche bei Entscheidungen nicht zu viel nachzudenken.
Und können Sie sich erinnern, was das war, was Sie da so angezogen, gereizt hat? Also eben ja auch
100%ig.
Mit dem Wissen, eben, das wird nicht immer Spaß machen.
Darüber habe ich gar nicht, diesen Gedanken, also A, hatte ich diesen Gedanken mit 18 nicht, das würde nicht immer Spaß machen. B, kann ich mich ganz genau erinnern, ich war 16 Jahre alt und ich war bei einem Musikfestival in Israel. Und dann kam eine Casterin, eine Besetzerin auf mich zu und hat gefragt, hast du nicht Lust, irgendwie bei einer Werbung mitzumachen? Ich hatte damals sehr, sehr lange, lange rote Locken und so bunte Dreadlocks hinten drin reingeflochten. Und dann habe ich diesen Job bekommen, diese Werbung. Und ich war so begeistert, das war meins. Jemand ist auf mich zugekommen auf der Straße, das haben nicht meine Eltern gesagt, was ich machen soll. Es war nicht... Das war auch keine großartige Kunst. Aber
es kam jemand auf der Straße und hat gesagt...
Bei einem Festival, ob ich nicht Lust habe, es war irgendwie eine Werbung für irgendein orangenes Getränk. Also haben sie dann Menschen in Orange gesucht. und ich weiß noch, dann bekam ich diesen Anruf, dass ich es bekommen habe. Und ich hatte solche Glücksgefühle im Körper. Es war meins. Es war etwas, was ich nicht weiß, was es ist. Es ist was Neues. Es ist eine Welt, die ich nicht kenne, in die ich jetzt unbedingt weg möchte. Und dann habe ich über ein paar Jahre gemodelt, das war gar nicht meins. Ich habe dann festgestellt, oh doch, das war jetzt gar nicht so die Tür, durch die ich hätte gehen wollen. Aber der Anreiz, etwas zu finden, wo Menschen etwas in dir sehen, was du vielleicht selber von dir dachtest, so, das ist sehr kompliziert ausgedrückt, habe dann verstanden, man muss es lernen. Ich wusste aber gar nicht, was. Ich wollte erst Gesang studieren. Dann habe ich in der UdK für klassischen Gesang vorgesungen. Die haben mich angeschaut mit großen Fragezeichen.
Klassischer Gesang?
Ja, weil ich eine Freundin von mir hat mir geraten, ich soll unbedingt bei einer befreundeten Lehrerin studieren. Und die meinte, ja, mach das doch. Und dann habe ich vorgesungen bei Siegfried Lorenz an der UdK. Die sagt, ja, Sie haben eine schöne Stimme, aber ich gehe mal davon aus, das ist nichts für Sie, Herr Donskoy. Ich kam mit so Cowboy-Boots und einer pinken engen Jeans und meinen Dreadlocks, genau. Ich sang auf Flügeln des Gesanges, das kann ich mir noch erinnern.
Versuche ich mir jetzt gerade ein bisschen vorzustellen.
Flügeln des Gesanges, das war sehr lustig. Auf jeden Fall meinen die so, Sie sollten Musical studieren. Hab ich gesagt, ich habe in meinem Leben erst ein Musical gesehen. Und wie fanden Sie das? Scheiße. Das war Cats auf Deutsch. Ich habe vorgesungen beim Musical. Habe ich vorgesungen, habe ich mir noch 2, 3 Musicals angeschaut. Cabaret fand ich dann gut als Film.
Ja.
Liza Minnelli, wow.
Ja.
Fand ich geil. Ja. Berlin, das war wieder so sehr reizend. Dann habe ich mich darauf vorbereitet und habe tatsächlich einen Platz bekommen zum Studieren. An 2 Universitäten in Deutschland.
Aber Sie haben ja dann in London studiert.
Genau. Und bei meinem zweiten Vorsprechen kam ein Professor auf mich zu. Und als ich meinen Monolog gesprochen habe, das war, glaube ich, aus Peter Schäffers Echos, kam es mir und sagte, der hatte so einen wunderbaren ich glaube, es war ein Thüringer Dialekt auf jeden Fall. Ich versuche mich jetzt nicht daran, ich weiß, man will ja nicht beleidigen, aber es war ungefähr so klang das, Herr Donskoy, Sie müssen unbedingt hier weg. Und dann weiß ich, was meinen Sie denn? Können Sie mir mal einen Gefallen tun? Und ich so, ja. Können Sie mal einen Monolog auf Russisch spielen? Hm. Und ich sage, aus dem Stegreif. Ja, genau, aus dem Stegreif. Ich höre jetzt auf, es tut mir leid für den Dialekt. Habe ich gespielt, dann hat er mich wirklich zur Seite und hat gesagt, ich glaube, Sie müssen nicht in Deutschland studieren. Sie haben so eine Energie und so eine etwas, was ich glaube, man wird Ihnen das versuchen, hier in eine Box zu pressen. Mhm. Vor allem bei uns an der Schule, sagte er, gehen Sie woanders hin. An dem Tag bin ich nach Hause gegangen, hab gegoogelt. Beste Schauspielschulen Europa. Und dann eine der ersten Schulen, die da aufkamen, war RADA in London und die Arts Ed. Mhm. Und dann habe ich eine E-Mail hingeschrieben und mich beworben. Und dann war ich ein paar Wochen später da und dann habe ich ein Stipendium bekommen.
Die und haben das gesehen, das Talent. Was?
Ich weiß nicht was, ich war einfach
frech. Der Mann mit dem Thüringer Dialekt sich hier eingestellt.
Frech war ich auch, ja. Ja, weil die haben gesagt, ja, also, und warum sollen wir sie nehmen? Ich so, naja, weiß ich nicht, weil sie mir auch noch ein Stipendium geben müssen. Weil ich mir das eigentlich gar nicht leisten kann, hier bei ihnen zu studieren. Und irgendwie hat es geklappt.
Weil sie es bereuen würden, wenn sie mich genau, nicht genommen
weil
hätten.
Weil in 10 Jahren, wenn sie dann später... Nein, aber weiß ich nicht. Ich wusste es. Ich wusste und habe gespürt, dass es das ist, was ich machen möchte. Ja? Wie es dann sich geformt hat und was ich heute mache, hat sehr wenig mit dem zu tun, was mir in der Schauspielschule beigebracht wurde. Und dennoch bin ich sehr froh, dass ich diesen Prozess losgetreten habe damals.
Aha. In Ihrem, ich habe jetzt mir so ein Zitat hinkopiert aus Ihrem Buch, weil Sie da auch ganz oft so Momente des Zweifels beschreiben. Sein oder nicht sein. Sein oder nichts sein. Sein oder ich sein. Vielleicht hätte ich wirklich etwas Anständiges lernen sollen, steht in Ihrem Buch. Was genau hat Sie so sicher gemacht, dass es der richtige Weg ist? Aber dann höre ich an der Stelle auf.
Ja. Gut. Die Zweifel sind persönliche Zweifel an selbst. Ja. Wer bist du? Was machst du mit deinem Leben? Was fühlst du? Vor allem, wenn man dann anfängt, sich mit Emotionen den ganzen Tag zu beschäftigen, wenn Emotionen deine Arbeit sind, hinterfragst du ja dann plötzlich, also bei mir ging das so, ich habe angefangen, alles zu hinterfragen, was ich spüre, weil du liest, keine Ahnung, Tschechow und du liest Shakespeare und du liest Goethe und du liest Schiller und alles ist groß und emotional und alle haben Riesenprobleme und Dramatik und Tod und Verzweiflung und Barbarei. Und dann sitzt man zu Hause und denkt sich, oh Gott, ich spüre ja eigentlich gar nichts. Ich bin ja innerlich tot. Also mein Leben ist, ich gehe zur Schauspielschule, wie belanglos. Mhm. Das sind so Zweifel, die dann aufkommen. Ja. Nach der Grandesse des Lebens.
Ja.
Die Sicherheit, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass ich Geschichten erzählen kann und dass man mir dabei zuhört, das war vielleicht etwas, dass es mir Spaß macht, Geschichten zu erzählen. Und wie die dann entstehen, das kommt ja jetzt gerade mit jedem Jahr was Neues. Jetzt ist es ein Buch.
Jetzt ist es ein Buch. Vorher war es Musik. Vorher waren es unterschiedlichste Rollen. Jetzt also Brennen. Das Buch heißt Brennen, Ihr erstes Buch. Warum? Warum jetzt schreiben? Sie haben vorher ja offenkundig auch glücklich mit dem gelebt, was Sie machen. Was musste da unbedingt raus und ging nur schreibend?
Es war nicht geplant per se. Mhm. Der Impuls.
Das hätte mich jetzt auch überrascht.
Das stimmt. Aber es kam irgendein Professor auf mich zu und sagte, das klingt immer nach Harry Potter, wenn man das erzählt, oder? Professor McGonagall kam dann und sagte, Harry, du bist Zauberer. Ach, das wäre so schön gewesen. Zauberer, das wäre ich gern geworden. Aber echter. Also nicht so Kindergeburtstag.
Ja, sondern genau. So ein richtiger.
Ja, boah, das wäre so schön. Ich stand an einem Set an der russisch-ukrainischen Grenze. Es war mein erster Besuch in Russland, seitdem ich dort geboren wurde. Und habe ein Jobangebot angenommen, bei einem russischen Privatsender eine historische Komödie zu drehen über Leibeigene. Zu einem sehr interessanten Zeitpunkt, und zwar kurz vor Beginn des russischen Angriffskrieges. Und so schön diese ersten Momente waren, in Russland zu sein und irgendwie so eine trügerische Eleganz Moskaus, die mich total eingenommen hat. Und ich habe zum ersten Mal alle sprechen, die Muttersprache, die ich gelernt habe. Es ist nicht nur Und irgendwas hat mich total begeistert und umso schlimmer war es, 2 Wochen später in der Smolensk-Region zu sehen, wie die Panzer Richtung Ukraine rollen. Hm. Weil ich nicht verstand, wo ich bin, mit wem ich gerade am Set stehe. Dass die Ukraine das Land ist, wo meine Mutter geboren wurde und meine Großeltern herkommen und ich jetzt hier gerade fürs russische Fernsehen Unterhaltung mache und irgendwie alles in mir und ich bin dort weg und durfte zum Glück auch das Land noch verlassen. Mhm. Und 2 Wochen später war ich bei einem Event in Berlin und hatte das mit einer Kollegin von ihr, einer Journalistin, besprochen. Da sagte sie, wollen Sie nicht vielleicht über diese Erfahrung, über diese ersten Momente kurz vor dem Krieg was schreiben? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, das Gefühl zu beschreiben. Und die Situation.
Alles brennt.
Ja. Mhm. Und das ist immer länger geworden und es sollte eigentlich nur ein 2 Seiten Artikel werden und dann hatte ich zu der Zeit schon einige Anfragen bekommen von Verlagen nach Freitagnacht-Juice, nachdem ich meine Talkshow im WDR hatte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, etwas zu schreiben, und ich sagte immer, ich wüsste nicht worüber noch, weil natürlich wünscht, man hat sich damals eher sowas gewünscht, Juden in Deutschland, wie ist das Leben so? Genau, und so ein Sachbuch wollte ich nicht verfassen. Mhm. Eine Anleitung zum Judesein im 21. Jahrhundert.
Ja, ein bisschen schön anekdotisch und lustig.
Genau.
Ja.
Genau.
Ich weiß.
Und das wollte ich nicht, und irgendwie kam ich dann aber mit ein paar Leuten ins Gespräch, nachdem ich dieses Kapitel angefangen habe zu verfassen, diesen Teil in Russland und diese Emotionen des ankommen wollens, vielleicht in dem Land, in dem man geboren wird, andocken wollens an etwas, was man 2 Wochen später als monströs empfindet. Mhm. Und dieses Gefühl hat etwas in mir losgetreten, wo ich gesagt habe, oh Gott, okay, da wo ich gerade suche, da wo das gerade herauskommt aus dieser Höhle, die da drin ist, da steckt ganz viel noch drin.
Sie zeigen jetzt gerade auf Ihren Bauch.
Ja, so ein bisschen, stimmt, genau. Da ist viel. Das
Zentrum.
Da ist viel. Da sind viele Fragen. Und da ist einfach viel Gefühl. Und wenn man es schafft, dieses Gefühl in Geschichten zu packen, könnte es auch für andere Menschen interessant sein. Mhm. Weil mir ging es nicht darum, also ich habe einen Psychologen, ich muss kein Buch schreiben quasi für meine Therapie.
Therapeutischen
genau, Gründen. Genau. Eine Psychologin, eine ganz tolle. Aber das hat den Prozess losgetreten. Und dann hat das Leben einfach immer mehr Stoff auch geliefert.
Ja, also, es ist ja kein Buch über diese Situation taucht da auf.
Nein, die Situation taucht auf. Aber das war der
erste.
Auch in der
Mitte erst. Es geht genau. Auch, es ist einfach ein Teil des Buches, aber es ist nicht der Kern des Buches.
Nein, überhaupt nicht. Also der Kern sind Inspirationen aus 12 Jahren, der letzten 12 Jahre meines Lebens, würde ich mal sagen.
Sie lächeln jetzt so. Das Buch hat für mich jedenfalls einen ganz melancholischen Grundton. Mhm. Weil Sie arbeiten sich ja auch an so einem Schuldgefühl ab. Und das heißt brennen.
Ja.
Ja.
Ich lächle, weil ich glaube, ich so ein kleines bisschen erleichtert bin, dass der Prozess ja, absolut. Also es war schon wirklich ein das schwierigste Stück bis jetzt für mich.
Weil es auch sehr schonungslos ist. Sie schreiben drüber, es ist ein Roman, aber man liest ja schon, wenn man irgendwie so ein paar Eckpunkte ihrer Biografie kennt, weiß man, es geht schon ganz schön viel um Daniel.
Weiß nicht, ob es um Daniel geht. Es geht darum, was um ihn herum passiert oder was, welche Menschen ja in seinem Leben sind oder auch nicht mehr. Ich sehe die Figur, das bin nicht ich. Also ich denke anders, ich fühle anders. Ich habe schon versucht, eine Figur zu zeichnen, die eben, damit ich nicht in einer narzisstischen Psychose am Ende lande, wenn ich das Buch verschlossen habe und nur darüber spreche, was ich spüre und was ich möchte. Ich bediene mich an meinem Leben und habe das große Glück, aber es dann künstlerisch verpacken zu können und dem Erzähler vielleicht Sachen passieren zu lassen, die ich mir gewünscht hätte, dass sie passiert werden. Oder wie sie hätten passieren können.
Ja.
Genau. Also vielleicht glaube ich, das ist so die das Nonplusultra, wie ich mir das Leben vorstellen würde, in seinen positiven und negativen Schattenseiten. Also natürlich, da ist, wie Sie schon sagten, es ist nicht nur positiv, es geht auch um Verlust und viel um Schuld und viel um das Reisen und viel auf dem Sinn nach Familie, Liebe, Freundschaft. Das sind Fragen, die ich mir tatsächlich stelle.
Es geht auch ums Weglaufen oder um das Gefühl, weggelaufen zu sein.
Ja, absolut.
Und dann irgendwas zurückgelassen zu haben, was man vielleicht nicht hätte zurücklassen sollen, so, oder wo man sich nicht aus dem Staub hätte machen sollen.
Man lebt in jedem Leben, in jedem Land ein anderes Leben. In jeder, also das beste Beispiel ist für mich der Unterschied, das findet auch im Buch statt. Da geht der Erzähler mit 18 Jahren aus Israel weg und muss nicht zum Militärdienst und sein bester Freund tut es. Und die Entscheidung, wegzugehen, bedeutet natürlich, dass er ein ganz anderes Leben führt in Berlin als sein bester Freund, der jetzt im Militärdienst ist. Und es ist wie so ein bisschen, wenn man über Quantenphysik spricht, es gibt Paralleluniversen. Beides stimmt, weil hätte der Erzähler sich entschlossen zu bleiben, wäre er ein dienender israelischer Soldat. Er hat sich nicht entschlossen zu bleiben, also ist er jetzt ein Bartender in Berlin. Mhm. Im Kopf spielen sich beide Varianten ab. Also Quantenphysik funktioniert bei jedem, weil man kann sich vorstellen, wie das Leben gewesen wäre, hätte ich. Ohne losgelöst von den Schuldgefühlen. Allein diese Vorstellung, das hat jeder, der auch zuhört wahrscheinlich gerade. Es gibt so viele Momente im Leben, wenn man die Augen schließt und sagt, ach, hätte ich mich damals anders entschieden, wäre mein Leben anders, komplett anders. Und dann fängt man an, das durchzuspielen. Und es ist eine ganz, ganz eigene Realität. Und ich glaube, das habe ich ein bisschen beim Schreiben so gemacht. Ich hab so die Kernpunkte genommen, die wichtige Entscheidungen in meinem Leben waren und habe dann durchgespielt, wie es denn wäre und war, wie ich mich entschieden habe. Und hätte ich ein ganz kleines bisschen anders es gemacht, wie würde es dann aussehen? Und das macht das Leben aber auch so spannend, weil das hat man jeden Tag, wenn man aus der Türe geht, hat man diese Möglichkeiten. Lächelt man den Menschen gegenüber an, der einem gerade über die Straße läuft. Der lächelt vielleicht zurück, man kommt in ein tolles Gespräch und hat einen Freund fürs Leben gefunden. Das weiß man alles nie. Oder geht man nach links und wird vom Auto überfahren.
Aber lächeln ist immer eine gute Strategie, finde ich.
Ja, und vielleicht nicht, wenn man überfahren wird vom Auto, dann ist es wurscht, ob man gelächelt hat.
Ja, aber ich glaube auch nicht, dass es wurscht ist, wenn man 10 Minuten vorher gelächelt hat.
Ich lächle gerne. Genau.
Das Feuer und ich passen zueinander, nicht immer, aber immer wieder sind das Feuer und ich eins. Auch ein Zitat aus Ihrem Buch. Ich könnte ganz viel vorlesen, weil mir viele Sätze sehr gut gefallen. Woher kommt diese intensive Beziehung zum Feuer?
Das ist eine sehr gute Frage.
Haben Sie gekokelt als Kind, wie man
also ich
hier so immer schön
sagt? Ich habe immer Feuer geliebt. Also ich will jetzt nicht sagen, ich war Pyromane, aber wenn es irgendwo ein Lagerfeuer gab, ich saß davor. Ich habe immer mit Kerzen gespielt. Immer einfach, Feuer ist einfach, fasziniert mich, wie etwas sein kann, das, also wie es existiert überhaupt. Was ist das, diese Flamme? Das ist so, es ist so ein wunderbares Element, was du ja nicht greifen kannst und doch so zerstörerisch ist. Du kannst es ja nicht anfassen. Und trotzdem kann es alles kaputt machen. Wie ist das möglich? Also Wasser, man spürt es und dann kann man nicht mehr atmen und ertrinkt. Feuer, man würde verbrennen im Feuer. Also, ja. Und mir sind in den letzten Jahren einfach sehr viele Feuer auch begegnet, im echten, wahren Leben immer wieder. Also auf der einen Seite natürlich leider die Kriege. Und die Zeit in Israel war begleitet von der zweiten Intifada und Terroranschlägen und immer wieder Krieg. Dann das Feuer, was in mir drin irgendwie gewachsen ist und dieser Motor, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben, der war immer da und braucht die ganze Zeit auch Nährstoff. Der muss genährt werden, der Ofen.
Brennen.
Genau. Und dann hatte ich tatsächlich wirklich einen riesengroßen Studiobrand. Mir ist vor ein paar Jahren beim Dreh ist uns einfach komplett ein riesengroßes Studio abgebrannt mit all meinen Sachen drin.
Das kommt in dem Buch auch vor.
Das hielt ich
jetzt beinahe für fiktional, aber
nein, das
hat es
passiert.
Wirklich gegeben.
Und wir sitzen hier in Berlin, kann man das sagen?
Ja,
okay. Wir sitzen hier in Berlin im Hauptstadtstudio, ungefähr 700 Meter Luftlinie von meiner alten Wohnung, die vor 2 Jahren den Flammen.
Nein.
Doch zum Fraß vorgeworfen wurde. Mir ist komplett die Wohnung verbrannt mit all meinen Sachen.
Nein.
Doch.
Sowas passiert in der Mitte Berlins?
Sowas passiert in der Tucholsky-Straße, Ecke Oranienburger Straße. Am Abend vorher hatte ich die Zusage bekommen, Wladislaw Spielmann in New York am Theater zu spielen, bin am nächsten Morgen in einer brennenden Wohnung aufgewacht. Ich glaube nicht an Gott, aber... Es gibt so Momente, da fragt man sich, ist das jetzt sowas, wie es die Leute Zeichen nennen?
Ja.
Ja, also das sind so Momente.
Sind die Sachen verbrannt und sie hatten gar keine Chance? Sie sind dann einfach quasi mit einem kleinen Koffer nach New York und haben angefangen?
Also da gespielt und dann nach London. Und dann war irgendwie klar, okay, erstmal ist Berlin wirklich vielleicht einfach, ist okay.
Die Stadt, ich hab's verstanden. Will mich jetzt nicht mehr.
Nein.
Ja. Dass hier noch Häuser brennen.
Ja, schöne Altbaus, Altbauten brennen wunderbar, vor allem die Dachstühle. Ja, das brennt sehr schnell.
Okay.
Aber da ich ja vorher gesagt habe, ich bin Pyromane, will ich an dieser Stelle noch einmal erwähnen, ich hatte nichts mit diesem Brand zu tun, ich habe geschlafen.
Ja.
Sagte mein Anwalt, dass ich das sagen habe. Das war ein Scherz.
Ja. Wünschten Sie sich manchmal so ein stinknormales Leben?
Nein. Was ich mir manchmal wünsche, wäre es vielleicht, dass diese ganzen sozio- und geopolitischen Debatten, die um uns herum passieren, mich nicht so betreffen würden.
Auf persönlicher Ebene. Und die sich ja auf persönlicher Ebene quasi, man hat ja immer das Gefühl, alles, was sowieso schon schrecklich genug ist für alle Menschen, die jetzt leben und die irgendwie wach sind, eben bei ihnen verknüpft sich das dann quasi alles immer noch so biografisch mit. Sie haben wir haben das mit dem Krieg hier erlebt, das war auch schrecklich. Sie waren dort, sie waren auf der russischen Seite, sie haben die Panzer gesehen. Braucht man nicht.
Nein, das
braucht man
ja
auch noch.
Nee, und natürlich jetzt die letzten, seit dem 7. Oktober 2023 sowieso einfach permanent im Alarmzustand, weil der Krieg einfach leider nicht aufhört. Menschen sterben, Freunde in Gefahr sind, Familie auch. Also ganz schlimm war es jetzt wirklich während dem Angriff mit dem Iran, das war dann wirklich nochmal so ganz groß. Und da hatte ich gerade war ich in den Hörbuchaufnahmen in London und habe mir aber auf dem Handy habe ich die App, die zeigt, wo quasi die Raketenabwehrsysteme gerade funktionieren. Und
in Israel braucht.
Was man in Israel sehr braucht. Und das sind so skurrile Situationen im Leben, wo man sich so denkt, ja, das wünschte ich, das würde nicht in meinem Leben vorkommen. Dass ich, während ich mein Buch einlese, alle 10 Minuten checken muss, ob die Rakete jetzt doch aufs Haus meiner Mutter gefallen ist, ist etwas, darauf könnte ich liebend gern verzichten. Macht mich aber trotzdem, auch das macht mich zu dem Menschen, der ich heute bin, warum ich vielleicht auch mit Humor auf Sachen reagiere, die, wie Sie sagen, melancholisch sind. Weil das manchmal die einzige Chance ist, lächelnd aus dem Haus zu gehen.
Mhm. Ja. Das ist, wenn man ihr Buch liest, nicht immer ganz leicht. Also ich fand es schon sehr, sehr drückend auch an vielen Stellen. Sehr, sehr wahrhaftig, sehr ehrlich, dadurch ebenso drückend. Das,
ich hoffe, Sie haben auch gelacht an ein paar Stellen.
Ja, natürlich habe ich auch
das
gelacht.
Das ist gut, das ist wichtig.
Und ich habe jetzt, als Sie gesagt haben, eben das, was so Fiktion ist und dass Sie sich freuen, bestimmte Dinge fiktional darstellen zu können, habe ich gedacht, was ist jetzt das, worüber er sich so besonders freut, dass er sich das ausgedacht hat, was er gern erlebt hätte.
Ja.
Müssen Sie jetzt nicht sagen.
Nein, das werde ich auf keinen Fall verraten. Das ist ja das Schöne am Buch, glaube ich. Und vielleicht auch beim Lesen können sich die Leute ja dann selbst zusammenreimen, was sie glauben, was mir passiert ist.
Ich muss mal was trinken, Entschuldigung.
Shake and a stir.
Okay. Wie trainiert man sich den Akzent ab oder haben Sie nie einen Akzent gehabt?
Ich hatte einen ganz schlimmen amerikanischen Südstaaten-Akzent ganz am Anfang, weil die erste Lehrerin, die mir Englisch beigebracht hat, aus den Südstaaten der USA kam, das war in Israel. Deswegen klang ich da so ein kleines bisschen, das wusste die ganze Kargummi kauen. Und als ich dann zur Schauspielschule kam, wurde mir gesagt, dass ich mit meinem russischen, ukrainischen Nachnamen, meinem deutschen Pass und meinem doch sehr nordisch-europäisch aussehenden Gesicht und einem südstaatenamerikanischen Akzent sehr schwer zu besetzen sei.
Ja.
Und vielleicht ist mir dann doch, und ich habe wirklich, das heißt dann Elocution Lessons. Ich habe dann wirklich so, du musst ja die Vokale neu lernen im Britischen, weil die haben ja wirklich, oh, hello.
Ja.
Und wenn man lange Deutsch spricht, sagt man zum Beispiel, keine Ahnung, Cat ist das Beste. Die Katze Cat, sagen wenn man im Deutschen sagt man Cat, K-E-T. Und die Briten sagen dann, nein, Daniel, nicht Cat, Cat.
Cat.
Cat. Cat. Und dann musst du anfangen, so den Mund so, kommst du dabei sehr, sehr irre vor. Aber es hat geholfen. Ich durfte dann irgendwann sogar britische Rollen spielen.
Ja, ja. Das ist schon was ganz Besonderes. Sie sind vor ein paar Jahren, jetzt sind Sie 35, darf ich noch mal kurz sagen. Sind Sie es schon oder werden Sie es noch?
Ich bin schon.
Sie sind schon 35.
Ich bin schon ganze 15.
Ja, und aber vor ein paar Jahren sind Sie hier, ich habe natürlich recherchiert, so Zeitung, was ist mal über Daniel Donskoy geschrieben worden, als Newcomer ganz groß gefeiert worden. Sie sind mit Heinz Rühmann und Götz-George verglichen worden. Der Spiegel hat Sie ein Geschenk für das deutsche Fernsehen genannt. Der Entertainer, der das verklemmte deutsche Beamtenfernsehen rettet, der über alles sowas. Aber mit 35 ist jetzt mit Newcomer Label nichts mehr. Eben auch da ist Erwachsensein schwierig in diesem beruflichen Umfeld?
Nö, überhaupt nicht.
Nee.
Nö, also super. Das ist ja ein ganz toller Start und auf dem kann man aufbauen. Und weil auch sowas geschrieben wurde, glaube ich, ist ein großes Geschenk, weil dann, wenn ich dann was, ein Buch schreibe, dann denken sich Leute, ah, okay, vielleicht lese ich mir das dann durch.
Genau, will ich schon wissen, was das für ein Typ ist, ja.
Ja, also es ist ein großes Geschenk, dass die Presse so nett mit mir war.
Aber es kann ja auch eine Last sein, weil die Enttäuschungsgefahr natürlich relativ groß ist. Wenn
aber das obliegt ja einem selbst dann, was die Enttäuschungsgefahr wovon, dass man dann...
Na, wenn so riesige Erwartungen auf einen projiziert werden.
Nach den Erwartungen meiner Eltern und Großeltern ist die Erwartung der deutschen Unterhaltungslandschaft gar nichts.
Okay.
Ich wurde gut trainiert zu Hause.
Okay. Und für Sie selber, was ist Erfolg für Sie? Wann sind Sie so fraglos zufrieden?
Nie. Gibt es nicht.
Die Antwort hatte ich befürchtet.
Ja. Nein, aber ich strebe auch nicht danach. Ich strebe danach, wie ich vorhin schon gesagt hatte, nach der Herausforderung. Deswegen wäre die Zufriedenheit komplett die Antidote dazu.
Mhm. Zufriedenheit ist so Ankommen und Ankommen ist so nicht Daniel Donskoy.
Genau, ergo unzufrieden. Nein, sehr zufrieden. Ich bin zum Beispiel jetzt zufrieden, also ich bin happy mit dem Buch, so wie es ist. Wenn ich es mir jetzt nochmal durchlese, natürlich, ich habe zum Beispiel die letzte Woche an einer ersten Übersetzung gearbeitet.
Ins Englische. Sie haben es in Deutsch geschrieben.
Genau, es ist auf Deutsch geschrieben und Deutsch und Englisch sind sehr unterschiedlich in der Ausdrucksweise. Und dann saß ich am Kapitel, ein Kapitel spielt in Italien im Haus eines Oligarchen.
Sehr, sehr, sehr schöne Szenen.
Sehr schöne Szenen.
Auch sehr dramatisch wieder.
Auch sehr dramatisch, aber auch sehr voller Lust. Und diese lustvollen Szenen habe ich dann auf Englisch übersetzt und plötzlich kamen mir neue Antworten. Weil ich plötzlich auf Englisch dachte, also waren meine Repliken der Charaktere untereinander, hatte ich diese britische Schnippigkeit plötzlich im Kopf bei der Übersetzung.
Ja.
Und dann habe ich versucht, dann öffnete ich wieder die deutsche Fassung und sagte, oh, würde das denn auch auf Deutsch funktionieren? Zum Beispiel ein bester Satz ist, jemand kommt rein und sagt, guck mal, das ist mein Hund, das ist der Heinrich, ist der nicht süß? Und dann sagt man auf Deutsch, ja, sehr süß. Reicht als Sarkasmus. Auf Englisch könnte man sagen, das ist mein Hund, der Heinrich, ist der süß? Ja, fast diabetisch. Practical diabetic. Funktioniert auf Englisch super, auf Deutsch als Sarkasmus überhöht. Mhm. Und dann denkt man sich so, oh Gott, oh, ich hätte jetzt noch tausend andere. Und das ist aber, deswegen, ich bin zufrieden, weiß aber, dass man alles nochmal hätte anders machen können.
Ja.
Und irgendwann muss man einfach, das Gute bei einem Buch war, ich hatte eine Deadline irgendwann und dann hieß es irgendwann vom Verlag, Daniel, wenn du jetzt nicht aufhörst, wird es nicht gedruckt. Ausrufezeichen. Dann habe ich gesagt, ich will aber, dass es gedruckt wird. Genau. Also musste ich irgendwann aufhören. Ich habe so viel überarbeitet. Und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal noch ein Kapitel. Und nochmal ein Charakter und nochmal, ich will das denn noch. Ja.
Ja, dann einfach ein zweites Buch. Wie wäre es damit?
Ist im Kopf, wird im Kopf gerade vorgeschrieben.
Ist schon da.
Also wird im Kopf gerade bearbeitet.
Wird jetzt aus dem Schauspieler, aus dem Theatermann, aus dem Filmmann, aus dem Musiker jetzt doch der Schriftsteller, der vielleicht mal noch ein bisschen Musik macht, aber...
Haben Sie Pokémon geschaut irgendwann? Das ist wahrscheinlich...
Nee.
Nein.
Ehrlich gesagt, nein, diese Ästhetik, ich bin niemals mit dieser Ästhetik klargekommen.
Pokémons, wenn man sie sammelt, als Kind auf dem Gameboy habe ich das gerne gespielt. Man sammelt dieses Pokémon und man kommt das kleine
Kinder
Pokémon.
Kinder in ihrem Alter.
So, und dann wächst das Pokémon und es entwickelt sich. Das sind Entwicklungsstufen. So, und es gibt so ein Pokémon, das hat so eine Flamme. Und das habe ich immer sehr geliebt. Das war nicht das Pikachu, vergessen, wie das heißt. Auf jeden Fall, es wird immer größer und kriegt immer mehr so Flammenzacken. Das mache ich. Ich versuche mich einfach weiterzuentwickeln. Und im Schreiben habe ich aber etwas gefunden, wo ich wirklich eine künstlerische Freiheit gepaart mit einer großen Herausforderung und mit einer großen Lust und Liebe. Ich habe wirklich seit langem wieder das, ich habe danach mich sehr gestrebt, weil drehen, ich liebe es, als Schauspieler zu arbeiten. Und doch manchmal, wenn man über Monate und Monate und Monate am Set steht für eine Serie zum Beispiel, verliert man so ein kleines bisschen diese Lust und Liebe, die man am Anfang hatte. Und beim Schreiben habe ich das vom ersten Moment, auch wenn ich es gehasst habe, im Lektorat und ich mich am liebsten aus dem Fenster geworfen hätte, um nochmal über Präzisionsadjektive zu sprechen und welches Präzisionsadjektiv denn doch das Richtige ist, um das Gefühl auszudrücken, hatte ich so einen Spaß und ich habe mich so lebendig gefühlt und so künstlerisch bereichert, dass ich einfach direkt eigentlich schon nach dem Anfang des Buches, wo ich gemerkt habe, okay, der Schreibprozess läuft, im Hinterkopf war schon, das ist das Erste, nicht das Letzte.
Ich bin gespannt, was kommt. Ich habe vorhin diese ganzen Sachen vorgelesen und habe aber vergessen zu sagen, und das will ich jetzt unbedingt nachtragen, nicht nachtragend sein, aber ich will es jetzt noch sagen, Sie haben auch den Grimme-Preis und den Deutschen Fernsehpreis, das ist sowas wie den Deutschen Fernseh-Oscar.
Ja.
Was bedeuten Ihnen solche Auszeichnungen? Sie haben gesagt, Sie sind sowieso nie zufrieden, aber sowas ist ja dann quasi auch was Materialisiertes. Das kann man in jede Biografie schreiben, das kann man sich an die Wand hängen oder aufs Klo oder was weiß ich.
Es hat mir für das Projekt sehr viel bedeutet, weil es war ein Projekt, es war für Freitagnacht-Juice und es war etwas, woran ich im Team, was ich hatte, mit David Hadda und Remigius Roskosch und Finn Freund und wirklich... Und meine Agentur und mit den ganzen Leuten, die daran beteiligt waren, dass das irgendwie wirklich zum Leben erweckt wird. Und es war fast unmöglich, es in der Art und Weise, in der Lebendigkeit, in der Schnelligkeit im dritten Programm, im linearen Fernsehen so auszustrahlen.
Aber es war ja in der Mediathek. Es war
in der Mediathek, aber es musste da auch natürlich im linearen Fernsehen funktionieren. Und da gibt es, sagen wir so, geregelte, gelernte Abläufe und gelernte Mechanismen. Und die zu durchbrechen mit etwas, was mir so wichtig war, das wirklich modernes jüdisches Leben zu erzählen zu der Zeit, dann bedeutet das sehr, sehr viel. Spezifisch auf das Projekt. Der Preis an sich als solches ist total toll, aber er bedeutet nur etwas wegen der ganzen harten Arbeit und des ganzen Schweißes und der ganzen Tränen und allem, was da reingeflossen ist, von allen Menschen, die daran beteiligt waren. Mhm. Auch der, also muss man sich leider auch sagen, der, was darauf gefolgt ist, also da meine Inbox war voll, man hätte euch alle in Buchenwald verbrennen sollen. Und meine Gäste, die sich zu mir in die Show gesetzt haben, waren auch dem ausgesetzt, dass sie dann Hass entgegen. Also es war keine sichere Show per se. Es war ein sich weit aus dem Fenster lehnen, auch dafür manchmal was kassieren. Und trotzdem war es so wichtig für mich, dieses Projekt zu machen. Natürlich wünscht man sich dann große Veränderungen durch künstlerische Projekte. Gesamtgesellschaftlich habe ich Antisemitismus nicht heilen können. Natürlich. Aber dafür einen Preis zu gewinnen, bedeutet sehr viel.
Sie haben davon erzählt jetzt gerade, dass Sie auch dafür angegriffen worden sind. Viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen versuchen genau solche Momente zu vermeiden, indem sie gerade in dem, was aktuelles politische Diskussionen, gesellschaftliche Diskussionen betrifft, sich möglichst wegducken, damit sie nicht anecken, damit sie für alle irgendwie vermittelbar sind, damit sie nicht auch immer mit irgendwas in Verbindung gebracht werden. Sie haben das nicht gemacht, nie gemacht. Haben Sie es mal bereut, diese Trennung nicht gezogen zu haben, sondern auch erkennbar zu sein als der Daniel mit diesem biografischen Hintergrund, der auch was dazu sagt?
Ja, ich suche mir aus, wann ich was dazu sage. Dass ich als Jude in Deutschland mit Migrationshintergrund sichtbar bin, als das ist, war mir nie eine Frage, ob ich das jetzt verbergen soll. Das obliegt allein schon meinem Namen Daniel Donskoy, dann ist schon relativ klar, ich komme nicht aus Berlin. Also ich bin wahrscheinlich nicht
Berlin. Ja, in Berlin kann man sehr viel heißen.
Das stimmt. Also vielleicht einfach wo ich in den 90ern war es einfach klar, okay, das sind jetzt Migrationen, Kontingentflüchtlinge aus der Sowjetunion. Es war immer Teil von mir, es ist immer Teil von mir, multikulturell zu sein. Deswegen war es mir auch klar, dass das auch Teil meines Kunstschaffungsprozesses wird. Dementsprechend sage ich auch zu Themen etwas, aber nicht zu allen, weil ich A, glaube, dass unser Verständnis, was auf moralischen Kodexen basiert, gesellschaftlich und soziologisch, sehr, sehr oft sehr wenig mit Geopolitik zu tun hat und man dann aber versucht, aus einer moralischen Ecke kommend, etwas zu kommentieren, was moralische Bewandtnis hat, aber in der realen Welt eben keine. Und dann schnell dazu führt, dass Diskurse, die sowieso in der heutigen Welt sehr schnelllebig sind, auf sehr viel Unwissen basieren oder auf selektivem Wissen basieren, die nehmen dann Formen an, die einfach nicht schön sind, weil Menschen sich gegenseitig anfangen zu bezichtigen, die falsche Meinung zu haben. Es geht nicht mehr darum, ob man sich gegenseitig zuhört, sondern einfach nur, ich habe recht. Aber wenn man sich auch viele Diskussionen anschaut, im Fernsehen, in Podcasts, im Radio, drei Parteien, drei Menschen, jeder beharrt 45 Minuten lang auf seiner oder ihrer Meinung. Das ist keine Diskussion. Das ist ein...
Das ist die Wirklichkeit der Talkshow.
Aber das ist wirklich schlimm, weil man muss doch, also wenn man wirklich moralisch oder man will wirklich Empathie für etwas empfinden, muss man sich ja dem aussetzen, dass der andere Mensch eine andere Meinung hat und das nicht schlimm ist. Und dieser Mensch per se auch noch kein Arschloch ist. Und das, finde ich, geht gerade flöten. Und viele Kollegen ducken sich da vielleicht weg, auch aus dem Luxus, es zu können. Weil wenn etwas sie nicht per se angeht, dann müssen sie sich dazu auch nicht äußern und werden vielleicht dazu auch nicht gefragt.
Nee, natürlich nicht.
Genau. Ja. Würde ich vielleicht dann auch nicht. Ich äußere mich, ich habe mich noch nie zum Massaker im Sudan geäußert im April, weil ich mich fragt danach keiner. Jetzt vor ein paar Wochen kamen jetzt die ersten Berichte, 1500 Menschen in einem Flüchtlingslager massakriert, an einem Tag. Hat man darüber in den Nachrichten viel gehört? Nein. Hat irgendwer darüber eine Meinung?
Vergessener Konflikt.
Vergessener Konflikt im Jemen. Also Konflikte gibt es zu Genüge. Natürlich ist Israel und Gaza seit 2,5 Jahren, glaube ich, das Thema, was die Nachricht, also egal in welchem Land man ist und egal in welchem Land ich bin, sobald ich den Newsfeed anschalte und ob es Social Media oder Radio, Funk und Medien sind, es ist immer da, es wird immer darüber gesprochen. Klar in Deutschland auch mit dem Bezug auf die deutsche Staatsräson und die Geschichte. Aber in England ein riesenvorherrschendes Thema. Und natürlich haben Menschen Meinungen dazu und meine Meinung ist, Krieg ist schrecklich und Menschen sollten nicht sterben. Punkt 1. Und dann wird es schon kompliziert ab diesem Punkt. Weil dann, ich glaube, das beste Beispiel ist, wenn du einen Israeli und einen Palästinenser fragst, was ist 1948 bei der Entstehung Israels passiert, dann sagt der Israeli die Unabhängigkeit, die Entstehung des ersten jüdischen Staates, Sieg, Freude und auf der anderen Seite wird es die Nakba genannt. Die Vertreibung, die Katastrophe. Beides stimmt womöglich.
Wie leben Sie mit diesen Wirklichkeiten, die sich in Ihre Biografie, in Ihr Leben flechten, ohne dass Sie das wollen, ohne dass Sie irgendwas dafür können?
Ich akzeptiere sie. Ich muss sie erstmal akzeptieren. Ich fliege von hier weiter nach Israel, um meine Eltern zu sehen, um meine Geschwister zu sehen. Ich weiß, ich fliege in ein Kriegsgebiet. Ich weiß, dass jeder Mensch, der auf der Straße wahrscheinlich jetzt läuft, wenn ich sagen würde, ich fliege morgen nach Tel Aviv, würde mich angucken und sagen, warum? Also, oder vielleicht sogar noch schlimmer, das kannst du doch nicht machen, wenn ich nicht wüsste, dass ich dazu eine Verbindung habe. Ich versuche nicht darüber nachzudenken zu viel, weil ich fahre in das Land, ich will meine Eltern besuchen, ich will meine Mutter sehen, ich will meine kleine Schwester sehen, meinen Bruder. Ich bin gerade nochmal neuer Onkel geworden. Das ist das Erste, woran ich denke. Ich denke an das Essen von meiner Mom. Und ich denke an meine Freunde. Und ich freue mich total drauf. Ich weiß aber auch, dass ich wahrscheinlich im Luftschutzbunker dann sitzen werde irgendwann während dieser Zeit. Beides stimmt.
Haben Sie Angst?
Nein, aber ich bin relativ, das große Geschenk, das ist, glaube ich, aber wirklich irgendwo DNA-mäßig passiert oder irgendwo ein Schalter wurde nicht umgelegt. Ich habe sehr wenig Angst, was mich in sehr komische Situationen immer wieder führt, weil ich einfach sage, ja, lass uns das machen und das auch und das auch und das auch und dann landet man manchmal in sehr komischen Situationen mit sehr skurrilen Menschen. Potenziell auch gefährlich und trotzdem macht es das Leben so schön, weil ich, weiß ich nicht, ich habe auch nie Angst vor dem Tod gehabt irgendwie, weil ich versuche auch ein Leben zu leben, dass wenn ich sage, wenn ich jetzt wirklich heute tot umfallen würde, will ich nicht gesagt haben, oh, hätte ich doch noch, warum habe ich denn nicht.
Das habe ich bei dem Brennen eben auch mitgelesen, dass ich immer das Gefühl hatte, der lebt auch immer, als würde er sich selbst mit verbrennen oder er lebt immer bis an den Rand, wo man abstürzen kann. Das ist das andere Bild. Und ich habe mich immer gefragt, was macht ihn so robust? Aber Sie haben keine Angst.
Ich kümmere mich auch um mich. Also wie gesagt, ich brenne gerne aus, aber dann erhole ich mich. Und ich mache sehr viel Sport. Ich esse gesund. Dann gehe ich aber ein Wochenende lang auf ein Techno-Festival. Ich gehe zum Psychologen, um auch nach langen kreativen Prozessen zum Beispiel zu verstehen, okay, hey, was bin ich, was will ich, was möchte ich, wo ist mein Zentrum? Ich habe ein tolles Sozialkonstrukt.
Was ist ein tolles Sozialkonstrukt?
Eine liebende Familie. Menschen, die mir wichtig sind. Menschen um mich herum, die mich sehen und mich begleiten auf dem Weg, den ich gehe und mich unterstützen. Das ist ein großes Geschenk.
Keine Einsamkeit, kein Allein.
Ich bin sehr gerne alleine. Also, nein. Also, Einsamkeit nicht. Alleine, wow. Ich liebe alleine. Ich fahre alleine in den Urlaub. Ich lebe alleine. Ich schlafe alleine in meinem Bett. Das sind schon ganz wichtige, essentielle Sachen in meinem Leben. Also natürlich nicht immer, aber die meiste Zeit.
Dann habe ich jetzt noch ein Zitat gefunden. Ja, ein Skript mit lauter Zitaten. Leben. Ich will einfach nur leben. Aber ich glaube, ich weiß nicht mehr recht. Aber ich glaube, ich weiß nicht mehr recht, wie das geht. Ihr Buch Brennen ist ein Bekenntnis. Es ist auch so ein bisschen wie Therapie. Warum wollten Sie das teilen? Es ist sehr persönlich. So lese ich das. Ich brenne seit Monaten, vielleicht seit Jahren, vielleicht schon immer und plötzlich begreife ich, was das Feuer von mir will. Es will alles.
Ja.
Auch noch ein Zitat.
Ja, absolut. Weil ich das spüre. Also das ist vielleicht das Ehrlichste von Daniel Donskoy, was da drin steht. Genau dieses Zitat, was Sie jetzt ausgesucht haben.
Und warum wollten Sie das teilen?
Weil ich mich entschlossen habe, Künstler zu sein. Also das ist das Beste, was ich teilen kann.
Und dann muss man sich einfach auch, das ist so jetzt banal gesagt, muss man sich nackig machen. So.
Das ist nicht nackig. Nee. Wenn sich Freunde unterhalten, wenn Beziehungen funktionieren, wenn Ehen funktionieren, worum geht es denn denn? Um den Kern des anderen Menschen. Und in der Kunst ist es genauso. Ich will in ein Bild schauen, und ich will sehen, ich will sehen, was der Künstler sieht. Wenn ich einen Film sehe, ich will spüren. Also wenn ich liebe Cuaron, Sorrentino, Darren Aronofsky, Requiem for a Dream. Ein Film über Sucht. Schlimm, katastrophal, brutal. Von Sexarbeit bis wirklich sich das Heroin in die Venen schießen. Und schwieriger Film. Voller Schönheit. Weil die Schönheit ist das Entbehren des Gesellschaftlichen, dass das nicht in Ordnung ist, sondern er zeigt dir auch die Schönheit dessen, was ein Mensch empfindet. Stinkt vielleicht makaber, der sich die Drogen in die Vene schießt. Und es ist aber so schön gefilmt. Und da kann man sich jetzt fragen, warum muss man das denn zeigen? Weil das ehrlich ist. Weil das in dem Augenblick der Regisseur dir so zeigen wollte. Und es ist, ich glaube, dieses Gefühl des Brennens, so dieses Gefühl, das am Leben teilhaben zu wollen. Ich wünsche, also manchmal wünsche ich, ich könnte das noch Menschen so mitgeben. Auch im, manchmal auch, wenn Freunde irgendwie, wenn man scheitert oder wenn man anfängt, sich zu zweifeln, man hat das Gefühl irgendwie, oh, ich kann das nicht und ich kann das nicht und das, ich weiß nicht, ich habe Angst davor. Aber sich zu erlauben, zu sagen, nein, das Potenzial ist endlos. Ich könnte alles machen, wenn ich würde. Es ist ganz oft, das kommt, die Blockaden, die Ängste, die Zweifel, die kommen nicht von außen. Die kommen alle von uns innen.
Und wie überwinden Sie die? Sie haben ja offenbar irgendeinen Mechanismus, der Ihnen sagt, ich mach's jetzt.
Das ist das Feuer, das kostet auch. Ich bezahle dafür mit einem Ausbrennen und mit einer Intensität und dann auch eben keine Ruhe. Und ja, dann können wir auch zurück zum ganzen Anfang gehen. Es ist ein rastloses Leben. Es ist ein Leben die ganze Zeit auf der Suche. Es ist ein Leben, in dem ich wahrscheinlich nie zufrieden komplett mit dem sein werde, was ich möchte. Und trotzdem fühle ich mich so lebendig und ja, in Bewegung. Und diese Bewegung brauche ich und deswegen sage ich, ein Feuer, das braucht Bewegung, das braucht Luft, es braucht Sauerstoff.
Und es braucht irgendein Material, einen Brennstoff.
Einen Brennstoff.
Ja.
Und es bewegt, es wird nie einfach stehen, es wird sich immer bewegen. Ja.
So ein Buch ist eben nichts Vergängliches, das ist gedruckt im... Ich gucke auf die Uhr, ja. Es ist die vorletzte Frage, glaube ich. Ich hoffe. Ja, das Buch ist gedruckt, dahinter kann man dann nicht mehr zurück. Das verspielt sich auch nicht einfach so. Das Bild von dem smarten Sunnyboy, der einfach fröhlich durch die Wand springt und noch lustige Lieder dazu singt, also lustige, schöne, poppige Lieder dazu singt, das ist dann dahin.
Sei es drum.
Okay.
Absolut.
Okay.
Absolut.
Sie haben am Anfang gesagt, Sie wären gern ein Zauberer.
Ja.
Aber so ein richtiger, also nicht hier.
Ja.
Nicht ein Showzauberer, sondern ein richtiger. Was würden Sie denn gern zaubern? Warum? Und was?
Nein, ich würde einfach in diese Welt, also was ich zaubern würde, weiß nicht. Wahrscheinlich würde ich zu Lord Voldemort im Team wechseln, ne? Irgendwann dann. Ich wäre wahrscheinlich dann.
Echt?
Also außen Gryffindor und innen Slytherin.
Okay, aber was wollten Sie denn zaubern? Das
ist einfach mehr als das, was da ist. Das ist ja Zauberei, Magie.
Ja.
Du kannst die perfekte Szene, Harry Potter ist im ersten Buch und er geht in den Zoo. Und dann ist da die Schlange und alle sehen nur die Schlange und er kann aber mit ihr sprechen. Er kann mehr als nur die Schlange sehen. Er kann mit ihr interagieren. Das ist Magie. Du kannst aus allem, was es gibt, noch mehr rausholen. Das ist, was mich da wahrscheinlich da...
Und die Welt ein Stück besser machen, das wäre ja auch was.
Die Welt ein Stück besser machen wäre wundervoll. Ich glaube aber nicht, dass es mit Magie dann funktionieren würde, weil wie man auch in Harry Potter lernt, sobald die Mächte in die Hände von Menschen fallen...
Wird es ganz schwierig.
Wird es schwierig und das ist leider, ob Magie, Aliens, Macht ist etwas, was uns Menschen... Ich glaube, wahrscheinlich ist unser Kryptonit einfach Macht. Das macht alles kaputt. Macht über andere ist der Tod. Und ich glaube, es wird die nächsten Jahre auch wirklich nicht besser, leider. Wir stehen vor schwierigen Zeiten, in denen es umso wichtiger sein wird, glaube ich, ein Lächeln sich irgendwie versuchen, aus dem Inneren zu zaubern. Weil ich glaube, die Welt von außen wird es einem immer schwieriger machen. Mhm.
Da muss ich jetzt doch noch was fragen. Das kann jetzt nicht der Schluss sein. Das kann nicht der Schluss dieser schönen Sendung, dieses schönen Podcastes mit Daniel Donskoy sein. Da muss ich noch was fragen. Wovon leben Sie? Frage ich manchmal ganz gerne. Das ist jetzt nicht die Frage nach der Steuererklärung, sondern eben nach dem, wovon Sie leben. Was ist Ihr Lebensstoff?
Gefühle. Ob sie negativ oder positiv sind, Gefühle. Ich muss etwas fühlen. Davon lebe ich. Ich muss aufstehen morgens und Bock haben auf den Tag. Oder auch gar keinen Bock haben auf den Tag. Mich über etwas freuen, auf etwas erwarten, etwas, was vor mir liegt. Und trotzdem im Moment bleiben. Nie an gestern denken, im Idealfall. Gestern ist vorbei, hast du gemacht. Leb damit. Davon lebe ich.
Gefühle und die Gefühle auch teilen und mitteilen. Wäre das richtig, das zu ergänzen?
Nein. Das ist meine Arbeit.
Okay. Daniel Donskoy, das ist jetzt das Schlusswort. Ein schönes Schlusswort, was einen noch ein bisschen nachdenken lässt und was einen Lust macht, ihn kennenzulernen in Brennen, dem neuen Buch, dem ersten Buch, dem wahrscheinlich offenbar bald ein zweites folgen wird. Daniel Donskoy, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Und weil Daniel Donskoy zwar kein kiffender Meeresbiologe in der Südsee geworden ist, aber so schön vom Surfen und Tauchen erzählt, mit Fischen und so, musste ich ans große Aquarium im Leipziger Zoo denken. Das ist mein Südseegefühl, weil ich noch nie in der richtigen Südsee war. Die Fische da in Leipzig werden sich wahrscheinlich auch denken, ja, was glotzt denn der so? Und nichts sagen, klar. Aber die Leute vom Zoo erzählen wunderbare Geschichten auch über Fische. Ja, im Elefant, Tiger und Co. Podcast. Macht immer ganz viel Spaß beim Hören, finde ich. Und man wird auch nicht dümmer dabei. Prima Kombination.
Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.